So, liebe Schäfchen, ich begrüße euch ganz herzlich zu Tischlein deck dich 136. Es ist Oktober und ich bin am Podcasten und ich will euch einfach sagen, dass ich mich heute bescheiden fühle, mich im Niedergehen und im Niedergang begriffen fühle, so ein diffuses Kopfdruckgefühl, ein Kopfweh und im Bauch und was auch immer, überall harmonisieren die Körpersäfte nicht mehr richtig. Und deshalb greife ich hier zum Mikrofon und muss ich aber auch klar sagen, dass ihr jetzt darunter leiden müsst. Ja. Ich lasse meine Wut und meinen Schmerz raus und entsorge ihn gleichsam in eure Aufnahmeapparate. Und so ist es also meine Position heute als maximal diktatorischer Podcast-Potentat. Und ganz gleich muss mich entäußern. Ich muss diesen Schmerz, dieses Druckgefühl und diese Beklommenheit abstreifen und will euch wehtun, ja. Anders geht's leider nicht, glaube ich, heute. Und ja, ich merke schon in meinem Duktus, wie angegriffen und angeschlagen ich selbst bin und kann es gar nicht begreifen, wie mir widerfährt. Und vielleicht daher müssen wir jetzt unsere Aufmerksamkeit wiederum auf die Gesundheit richten und Corona und das Ganze mit der Pandemie. Weil man weiß ja nicht, ne? Ob man tot umfällt. Man lebt einfach, bis man tot umfällt, aber dann irgendwann ist vorbei. Und viele fallen tot um. Manche auch wegen Corona sicherlich. Aber ja, ich fühle mich nicht gewachsen, das kann ich ganz klar sagen. Ich fühle mich keinem Diskurs wirklich gewachsen, den ich jetzt angehen könnte. Vielleicht muss ich dann doch was anderes hier aufnehmen, genau. Was Launiges jetzt nämlich, kommen wir dann vielleicht auch zur Prosa, den neuesten Prosa-Versuch, und da ging es ja auch schon wieder weiter in diesem Stück aus Folge 100, Liebe und Konsum. Auch da habe ich ja schon nachgeliefert und könnte da wiederum was vorlesen. Ja, warum eigentlich nicht? Probieren wir uns da doch mal aus. Also, Liebe und Konsum, wo war das bitte? Ja, Konsum und Liebe, ja. Ja, wir hatten ja von dieser Sache mit der Polizistin gehört, die einen dazu aufruft, mehr zu rauchen. Und es entstand aber die Liebesdiktatur nach der Konsumdiktatur. Und situieren wir uns hier jetzt in diesem revolutionären Horizont. Wir sehen also diese Triade, die ich damals beschrieb. Zwischen einerseits oder zuerst kommt die Klimadiktatur auf. Die Leute sagen, ja, wir müssen diese schädlichen Klimagase jetzt abschalten, nicht mal so viel in die Luft entweichen lassen, nicht mehr so viel verpuffen lassen. Und das funktioniert eine Weile, aber geht dann letztlich auch schief, weil die Leute neurotisch werden und sagen, ich will am besten gar nichts mehr konsumieren, wo soll das noch hinführen? Da werden diese Speicher vollgemacht, alles vollgemüllt, der Müll, der am Ende im Meer landet. Und dazu trage ich auch noch bei durch meine Produktion und meinen Konsum, und deshalb will ich da gar nicht mehr mitmachen, will, nee, am besten ganz auf alles verzichten. So ist ja schon der heutige Diskurs, deren die sich's leisten können, ja, die eben dieses grüne Gewissen haben und sagen, okay, materiell geht es mir ganz gut, dann kann ich mir dieses Gewissen auch leisten. Und nun aber kommen wir einfach hierauf bitte zu sprechen, ja. Wir müssen nun die Sphäre der Produktion einbauen. grober Überblick. Die Handlung spielt in der ausgehenden Konsumdiktatur. Die Klimadiktatur ist lange Geschichte. Nun das Problem. Die Leute konsumieren zwar jetzt wieder und befolgen die staatliche Pflicht. Genau, nach der Klimadiktatur dann die Konsumdiktatur, weil genau, man musste den Leuten das wieder schmackhaft machen, sie wieder irgendwie dazu kriegen zu konsumieren. Ja. Nun, nur lieben wollen sie nicht mehr. Das ist ambivalent, da weiß man ja nicht, mit was man es zu tun hat. Einem Menschen? Nun, aber der Mensch, sagen die Philosophen, ist Individuum. Also, ist dieser andere da besser oder schlechter als ich? Wie ist mein Rang? Gefährdet der andere mich? Läuft mir denselben noch ab? Da tritt eine verzwickte bürokratische Ordnung in Kraft. Ein Geflecht an Regeln, die erlauben, statt zu konsumieren, in der einen oder anderen Form zu lieben und dadurch der Konsumpflicht zu entgehen. Man muss nachweisen, Liebesbriefe, Gedichte und Widmungen zu schreiben oder tonlich aufzunehmen. Seien sie auch noch so kitschig, aber sie müssen monatlich abgeliefert werden und von der anderen Person beglaubigt sein. Scheinpaare zum Zweck des Betrugs, die sich nur ihre gegenseitigen Liebesbemühungen attestieren, um der staatlichen Pflicht zur Folge zu leisten, werden rigoros verfolgt und bei mehrmaligen Vergehen sogar ins Gefängnis gesteckt. Das ist... Das ist die galante Seite. Amoröse Dinner sind kostenfrei für echte Liebespaare, solche, die es ernst meinen und ihre Liebe staatlich registrieren lassen. Andere gibt es kaum noch aufgrund des genannten Ekels vor dem anderen. Kondome, Verhütungsmittel, Tampons, alles, was nur im Entferntesten mit Sex zu tun hat, wird vom Staat kostenlos zur Verfügung gestellt. Er will, dass die Leute sich näher kommen. Ob sie dann wirklich ein Kind zeugen oder es beim sicheren Sex belassen, ist ihm erstmal egal. Eventuelle Verschärfungen werden später eingeführt bei kolossal niedriger Geburtenrate. Gut. Ja, ich bin mit diesem Werk noch in der Findungsphase und das sind nur meine Skizzen, Plotentwürfe und so weiter. Und hier jetzt im Anschluss auch ein etwas wilder Plotentwurf, aber doch bedenkenswert. Wir führen uns das mal zu Gemüte. Also, hierin, in dieser Gesellschaft im Umbruch, situiert sich der Protagonist. Wie auch immer, nennen wir ihn Benjamin oder irgendwie so Benjamin Feldwebel oder irgendwie so Marshall, Feldwebel oder ja, aber jetzt. Weitere Personen, die Polizistin, Kollegin Amanda, Feldwebel, der im Urlaub seinen Kumpan kennenlernt und Klimaaktivisten, später Konsumaktivisten für die Beibehaltung des Äquivalents Konsum-Liebe eintreten. Die für die Beibehaltung dieses Äquivalents Konsumliebe eintreten. Genau, die Konsumaktivisten sagen, also es ist schon gut mit dem Konsum. Dass jeder gezwungen ist zu konsumieren. Und jetzt in der ausgehenden Konsumdiktatur wird die Liebe wichtiger. Der Staat legt da den Fokus drauf. Aber die sagen, nee, der Konsum ist doch auch was Schönes und wir sollten das beibehalten. Dass man sich auch durch Konsumieren von der Liebespflicht freikaufen kann. Nun aber Anti-Liebesaktivisten, die eine Fronde bilden und einfach wieder ein anderes System restaurieren möchten. Die sagen also, jetzt zieht hier das neue Liebesregime auf und da sind wir einfach dagegen, wir wollen einfach nicht. Das wird uns zu intim, da greift der Staat ein in unseren Intimbereich und einfach wieder was anderes restaurieren. Dann aber der Drogenstaat als Synthese. Erst bildet sich eine Segregation heraus. Diejenigen, die Drogen nehmen wollen, bekommen diese vom Staat regelmäßig ausgeliefert, unter der Bedingung, dass sie außerhalb der Gesellschaft leben und schön auf ihren an den Autobahnbrücken eingerichteten Plätzen bleiben. Also das ist eine Segregation. Ja, die einen, die können Drogen nehmen, die kriegen die auch geliefert, aber sie müssen halt abgesondert bleiben von der restlichen Gesellschaft. Was hat das mit der Liebe zwischen den Drogen? Das ist ja auch eine Form des Konsums, eine extreme Form und auch eine Form der Liebe, die man dann fühlt, eine gewisse Wärme gleitet dann in einen ein, wenn man sich diese Substanzen zuführt. Und Ja, da ist es vielleicht ein Ersatz für andere menschliche Beziehungen. Für Leute, die irgendwie an diesem japanischen Syndrom leiden, das Stefan einige Male erwähnt im Anfang-Podcast. Schreibe ich mir ja noch kurz auf. Ja, dass die Leute sich einfach nur noch einschließen wollen, sich ekelhaft fühlen, glauben, selbst zu ekelhaft zu sein für ihre Mitwelt und sich nicht dieser Restwelt auch noch zumuten zu wollen. Und so ist es also irgendwie ein Angebot gleichsam an diese Abgehängten, dass man ihnen sagt, ja, ihr könnt hier rausgehen aus der Gesellschaft und ihr könnt da noch Drogen nehmen, aber ihr müsst auf euren eingerichteten Plätzen bleiben. Nun aber weiter. Dann aber drängen mehr und mehr Verhaltensauffällige nach dem dunklen Laster. Es bildet sich ein Schwarzmarkt im legalen Gesellschaftsbereich. Die Randzonen verschwimmen. Neue Korridore zwischen Pennern und Gesellschaft entstehen. Und das ist so wunderbar auch sozialistisch irgendwie. Ja, die ganze Menschheit ist degeneriert. Wir alle sind gleichsam süchtig nach Kapital. Wir brauchen es zum Überleben. Der Proletarier ist so frei, schreibt Marx, befreit von allem, von seinem Grundeigentum, von seinen Produktionsmitteln. Er ist wirklich die freie, wahre Arbeitskraft auf den Markt geworfen und nur so reif zur Ausbeutung durch den Bourgeois. Die perfekte Freiheit, das ist die Wahrheit dieser Freiheit. Und so sind wir heute. Aber es können immer noch die Randzonen verschwimmen in dieser utopischen, als dystopischen Gesellschaft. Die Klassen verschwimmen hier wieder ein bisschen. Die Klassengegensätze, ja, es ist nicht ganz klar, was ist diese Gesellschaft? Ist das schon so eine Art Sozialismus? Das muss ich weiter ausarbeiten. Oder wie ist die politische Stoßrichtung? Aber ich finde es sehr schön, diese Segregation der Klassen hier. Die einen wohnen unter den Autobahnbrücken, kriegen hier Drogendosis geliefert, die anderen sind noch Teil des Systems, aber bewegen sich dann auch raus. Und es entstehen Korridore und Randzonen, wo es auf dem Schwarzmarkt Geschäfte gibt, Transaktionen. Und die Drogen sickern ein in das große Volk. Und wie reagiert nun die Regierung? Schließlich resigniert der Staat. Schließlich resigniert der Staat und verordnet jedem Bürger die egalitäre Drogendosis. Montags Kokain, dienstags Cannabis. Somit sind alle unzufrieden. Ende. Das ist dann das Ende dieser Geschichte. Ja, das geht natürlich noch weiter, nicht nur zwei Tage die Woche. Nein, mittwochs MDMA, donnerstags Pilze, was auch immer. Es ist jedenfalls so. Es ist ein typisch demokratischer Kompromiss. Alle sind einfach unzufrieden. Aber ja, es kann weitergehen. Aber ja, dieser Gesellschafts- und Plotentwurf ist hier wirklich sehr wirr, aber ich fand es einfach, aber habe ich einfach wiederum meiner Kreativität freien Lauf gelassen. Die egalitäre Dosis. Gut. Ja, jetzt schaue ich hier noch ein Stück weiter. Es geht noch weiter in diesem Manuskript, Konsum und Liebe. Lasst euch hier nicht irre machen. Da sind wir jetzt kurz abgeschweift, abgeglitten in die großen Geschichtsbögen. Was ist diese Gesellschaft, die da gezeichnet, skizziert wird? Aber kommen wir jetzt hier vielleicht zu einigen konkreteren Ausformulierungen. Oh, und mir ist einfach ein bisschen schlecht, muss ich hier auch eingestehen. Eingestehen, dass ich wirklich auch degeneriert. Also ich weiß gar nicht, was los ist. Was mit mir ist heute. Gut, hier jetzt mal. Hier lese ich mal kurz ein Stück weit. Aber ja, Leute, ich kann heute. Ich arbeite heute am Rande meiner Kräfte. Und ja. Hier spielt die politische Situation im Lande hinein. Plötzlich zieht die Konsumdiktatur herauf. Metaphern stellen Bezug zu Klima her. Heraufziehen etc. der drei verschiedenen Gesellschaftsparadigmen und all ihre Übergangs- und Widerspruchszustände. Also, ja, das ist auch eher theoretisch hier beschreibt. Metaphern. Also ist es nicht mehr rebellisch zu kiffen. Erster Schritt der alten Klimaregierung: alle Drogen entkriminalisieren. Nur bei härteren Apothekenpflicht und sorgsamer Betreuung, Überwachung der Konsumenten, damit Notsituationen erkannt werden und sie bei Bedarf in Gewahrsam genommen werden können. Aber Gras und niederschwellige psychedelische Drogen, Pilze, Psilocybin und andere werden zu komplett normalen Konsumgütern, die sich im Supermarkt erwerben lassen. So erhofft man sich, die Leute wieder verstärkt zum Konsumieren zu bewegen. Natürlich macht Drogenkonsum keinen so signifikanten Teil der Volkswirtschaft aus, dass er diese in einer schweren Stagnation... wiederbeleben könnte. Aber die Legalisierung setzt ein Symbol. Schaut her, es ist erlaubt und gut zu kiffen. Selbst der Premierminister oder Bundeskanzler tut es in der Öffentlichkeit, um Abbitte zu leisten für die vergangenen Jahrhunderte der Stigmatisierung, Kriminalisierung, Verächtlichmachung der Konsumenten von andersartigen, zweifelhaften Substanzen. So also vergeht mir die Lust. Weil es offiziell abgesegnet ist, fühle ich mich in die Lage versetzt, plötzlich doch rational abzuwägen, an welchem Tag ich wirklich die Lust danach verspüre, zu rauchen und an welchem anderen ich es nur aus Langeweile, geistiger Stagnation und Eintönigkeit getan hätte, um mein Motto täglich rauchen zu befolgen. Und so lasse ich es nach und nach und nehme nach an immer mehr Tagen dieses kleine süßliche Laster. Ja, hier ist beschreibt aus der Sicht des Protagonisten, auch immer, Benjamin oder wie wir den nennen. Szene. Ich sitze vor dem Fernseher, in der Hand einen brennenden Joint. Da wird auf Kanal 5 der Premier gezeigt. Der Premierminister also in diesem Land. Wie er in Hemd und Korthose auf einer Bühne sitzt und gerade wild gestikuliert. In der einen Hand ein Joint, in der anderen ein Feuerzeug. Er beschwört die historische Einzigartigkeit der Situation. Er ruft das Volk auf, maßvoll zu genießen. Nicht von einem Extrem ins andere. Da vergeht mir die Lust. Und in dem Moment, als er sich ein wenig beruhigt hat und mit hochrotem Kopf zum Anzünden seines beachtlichen Joints schreitet, drücke ich meinen aus. Bis ich mir die Frage stelle, warum das menschliche Begehren so ein dunkler Wald ist und man immer nur das angrapschen und besitzen will, was fern und verboten ist. Das darf ja wohl nicht sein, denke ich, und baue mal wieder einen Joint. Und dann kommt es also zur Polizistin-Szene. Genau, das war also jetzt diese Szene, dieser Bruch im Leben des Protagonisten, der bisher Kiffer war und dann aufhört, als der Premier diese historische Situation im Fernsehen da zur Schau stellt und sich den Joint anzündet und sagt, jetzt dürft ihr auch alle genießen, aber ja, maßvoll genießen, wie Epikur schon wusste, und nicht von einem Extrem, wo wir jetzt jahrhundertelang in diesem Askese-Extrem waren und Drogen verboten haben, jetzt auch nicht ins andere Extrem, sagt er, aber ja. Und da vergeht mir die Lust und ja, Monate später aber dann doch mal wieder probieren und dann kommt es zu dieser Szene mit der Polizistin. Ja, vielleicht kann ich das hier mal lesen. Das ist, glaube ich, ganz gut, diese Szene. Habe ich weiter ausgearbeitet, wenn vielleicht auch noch zu Ende. Wie heißt du übrigens? Also ja, jetzt im Anschluss. Die Polizistin kam da, ich rauchte da den Joint und die Polizistin setzte sich dann und sagte, ja, Momentchen mal. Oder ja, ich hatte den Joint bei der Hälfte liegen gelassen und sie sagt, Momentchen mal, warum rauchst du nicht zu Ende? Es ist deine Konsumpflicht. Und dann sagte ich, ja, ja, aber ich habe doch meine Konsumpflicht umgestellt auf Liebespflicht. Oder ja, ist nicht ganz klar, in welcher historischen Phase sind wir hier. Das wäre jetzt ja in der Übergang von der zweiten zur dritten Regierungsform, von der Konsum zur Liebe. müsste das jetzt sein? Genau, ich habe es umgestellt, sage ich, und deshalb, ich muss gar nicht mehr konsumieren, gar nicht mehr rauchen, aber ich mache es halt so jetzt noch aus Lust, freiwillig, sage ich ihr dann, das erklärt ich dann. Das könnt ihr in Folge 100 auch nachhören, aber jetzt glaub, was jetzt kommt, schließt direkt daran an. Wie heißt du übrigens, fragte ich die Frau, die sich nun an meiner Seite niedergesetzt hatte, unaufdringlich. Katrina. Oh, ein schöner Name, wie der Hurricane damals in den USA. Ja, stimmt, aber ich bin nicht so wild und wirble meistens nichts durcheinander. Du siehst, als Polizistin habe ich den richtigen Beruf, der zu meinem friedlichen Gemüt passt. Ja, ein wunderbarer Beruf, wenn er von so wundersamen Menschen ausgeübt wird. Ich heiße übrigens Patrick. Ja, Patrick, ja gut, egal. Auch schön, sagte sie unbestimmt. Die Landschaft lag nun im goldenroten letzten Sonnenlicht da und schien gleichsam hervorzuspringen, um noch einmal die Appetitlichkeit der grünen Wiesen und Hügel hervorzustellen. Nun setzte ich an, ein wenig inkommodiert durch das stockende Gespräch und meinte, dieser einzigartigen Frau, die mich so beflügelte, meine politischen Ansichten mitteilen zu müssen, da sie mir stets leicht von der Lippe gehen, leichter als Erzählungen über mein Leben, meine Pläne. Ja, eigentlich ist die Polizei auch nötig und so. Aber weißt du, ich bin Kommunist. Und eigentlich hatte ich mir damals von der Klimarevolution erhofft. Momentchen. Und eigentlich hatte ich mir damals von der Klimarevolution erhofft, sie würde in der Wirtschaft zum Sozialismus führen, damit wir alle ruhiger und weniger konkurrenzgetrieben arbeiten können, während gleichzeitig Rücksicht aufs Klima genommen wird. Aber es wurde sich nur ums Klima gesorgt. Das hat mich nur noch radikaler werden lassen. Und ich habe viel über Stalin gelesen und mich zum Stalinisten gewandelt. Stalinist? Ist das nicht ziemlich dogmatisch? Der ist doch schon 100 Jahre tot. Was soll uns seine Politik schon noch sagen? Klammer, wir schreiben das Jahr 2054. Sehr viel. Er war es, der die neue ökonomische Politik von Lenin aufgab und stattdessen eine linkere Wirtschaftspolitik der Kollektivierung und Industrialisierung in Gang setzte. Das war eine wichtige Errungenschaft damals. Aber wichtiger noch ist Stalins Härte. Ja, auch gegen seine Gegner. Das ist nicht immer schön gewesen, aber vor allem die Strenge gegen sich selbst, die er ausstrahlte und vermittelte. Man muss sich beherrschen, zu seinen Meinungen stehen, sie verteidigen und notfalls auch im Untergrund, wie die Bolschewiki damals die Arbeiterpartei aufbauen und in der Illegalität die nötige Abhärtung zu gewinnen. Gewinnen, die einen später die Revolution überstehen lässt und befähigt, einen ganzen Staat aus dem Schlamassel der Verarmung und Rückständigkeit zu befreien. Stalin war einfach konsequent und hat sein Leben diesem Kampf verschrieben, der damals um 1900 noch aussichtslos schien, als er seine Aktivitäten in der Partei und im Umkreis von Lenin begann. Aber ich will dich ja nicht langweilen. Oh, nein, nein, Patrick, ich höre dir sehr gern zu. Für Politik habe ich mich nie wirklich interessiert. Aber es gibt einem zu denken, sich vorzustellen, dass die Russen damals ganz andere Probleme hatten. Die haben noch mit Mangel und Unterernährung gekämpft, denke ich mir. Und wir heute mussten die Konsumdiktatur einführen. Ich lachte und meinte, na na, Frau Staatsrepräsentantin, das darf aber nicht Diktatur heißen. Ich weiß, sagte sie verschmitzt, es muss Konsumsozialismus heißen. Aber hier kommt meine Frage, was hat das heutige System mit dem Sozialismus zu tun, den die Russen damals aufbauten? Ja, das ist nämlich genau auch mein Ärger, diese hundselende Regierung, die sich nach der Klimadiktatur an die Macht geputscht hat, die hat sich einfach das Label Sozialismus gegeben, ohne dass ihre Ideologie irgendwas damit zu tun hätte. Das hat mich also noch wütender gemacht und Das hat mich also noch wütender gemacht und verbissener gemacht gegen diesen Staat als die Fehler der Klimaherrschaft, die einfach ein grün angemalter Klimakapitalismus war, wo die Reichen sich ein CO2-neutrales Gewissen kaufen konnten. Und du sagst jetzt also, das, was danach kam, die Konsumherrschaft, die jetzt noch gilt, hat daran auch nichts geändert und im Ganzen nur den Namen Sozialismus verpasst? Im Grunde ja, aber es ist komplizierter. Denn dadurch, dass man etwas benennt, schafft man ja schon eine Realität. Also hat sich die Realität doch wieder ein wenig, zumindest in Richtung von Marx' Ideen, bequemt. Es kann keinen Sozialismus ohne Marx geben. Wer seine Einsichten nicht zur Kenntnis nimmt, der wird dafür Lehrgeld bezahlen müssen, wahrscheinlich aus dem Amt gefegt werden und sich wünschen, doch mal früher die Marx-Engels-Werke eingehend studiert zu haben. Aber Marx, das sind ja so dicke Bücher. Verzeih, aber ich lese lieber Novellen und kleinere Sachen. Ach ja, du scheinst sehr gebildet. Es ist ein unglaubliches Vergnügen, mit dir zu plaudern. Danke, ebenso. Nun, du siehst wohl, dass auch die Weltliteratur von Kurzschichten und Novellen in ihrer Gesamtheit eine beträchtliche Größe hat. Du liest also nur sehr kurze Schriften, davon aber eine ganze Menge. Ein sehr dialektisches Konzept, das gefällt mir. Naja, ob es viel ist, ich weiß nicht. Viel in Bezug zu dem, was es insgesamt gibt, sicher nicht. Das meiste ist immer Schund. Das ist ein Grundgesetz der Literaturgeschichte, musst du bedenken. Ja, und in Relation zu meinen Mitmenschen lese ich viel. Niemand will ja mehr lesen. Ja, es stimmt, keiner mag mehr konsumieren. Aber ob der Konsum von Büchern zurückgegangen ist, ich weiß es nicht mal. Der war schon seit einem Jahrhundert sehr niedrig, wenn man Konsum als Lesen versteht. Genau, aber das ist der Punkt, damit bin ich nicht einverstanden. Konsum ist doch auch schon, wenn ich mir das Buch nur kaufe und ins Regal stelle. Das löst ja auch eine unheimliche Freude in mir aus und macht einen ganz ausgelassen und beschwingt, wenn man das Paket vom Amazon-Boten entgegennimmt oder den Stapel von der Buchhandlung heimschleppt. Mit dieser Aussage brachte mich die schöne Katharina ins Schleudern. In ihr steckte was. Sie war ganz schön gewitzt. So hatte ich noch nie drüber nachgedacht. Konsum war ja früher in meiner Jugend nur verdammt worden, da die Umwelt verschmutze. Aber unzweifelhaft hat es ja was eigentümlich Schönes, so ein Produkt entgegenzunehmen. Ein Etwas, das einem was wert ist, nachdem es eingelöstet, für das man hart arbeiten und Entbehrungen in Kauf nehmen will. Das Gespräch zog sich noch eine Weile hin, aber Katrinas Bemerkung über das Konsumieren ließ mich nicht los. Selbst da noch nicht, als die Dunkelheit sich langsam über uns senkte und der Himmel ein letztes graublaues Leuchten von sich gab, die sommerliche Frische reflektieren, die uns dieser Tag gespendet hatte. Freundlich lächelte sie mir zu und streckte sich mir entgegen für eine Umarmung. Überrascht, wie ich war, begann mein Herz zu klopfen und wonnevoll genoss ich die Sekunden, die ich ihren schlanken Leib gegen meinen gepresst fühlte. Eindrücklich fühlte ich die Linien ihrer Schultern, Arme und ihres Rückens und Brustkorbs und verging fast vor glühender Erregung inmitten diesem Strom an widerspenstigen, sich ineinander verlierenden und übereinander hinausgehenden Linien und Muskeln, Sehnen und Beugern, Vektoren der ungehemmten Kraft, die Katrina besaß. Sie lächelte, als sie ihr Polizeifahrrad, Autos waren seit der Klimaperiode nur noch in Ausnahmesituationen gestartet bei der polizeilichen Arbeit, losband von einem Laternenmast und mir ein letztes Mal zuwinkte. Dann entfernte sie sich, über ihr prangten bereits Sterne mit einer Leuchtkraft so durchdringend und erhellend, dass man schon an ein übersinnliches Ereignis glauben mochte. Der Sommer der Überfülle und Wollust hatte gerade erst begonnen. »Hey, warte!« schrie ich, als sie schon um die Ecke zu biegen im Begriff war. »Was ist? Willst du noch eine Gesetzesverletzung melden?« unkte sie. »Nein oder ja. Also ich wollte nur nach deiner Nummer fragen. Der Abend war so schön und ich habe die Unterhaltung mit dir genossen. Da würde ich dich gern bald mal wiedersehen.« »Natürlich«, lächelte sie charmant. »Mach dir keine Sorgen. Ich werde nächste Woche am selben Tag wieder hier sein und kontrollieren. Du bringst am besten deine Liebesgedichte und Joints mit, sonst muss ich dich wegen Unterkonsumierens verhaften.« Alles okay. Alles klar, sicher, sicher. Mit dem Gedanken an dich werde ich sicher keinen Produktionsmangel an Liebesgedichten haben. Lieblich strahlt so honigrot ihre Wange, da fühlte ich die große Not, mir wurde fast schon bang. Sie lachte und rief, spar dir das für nächstens, bis dann, und bog mit diesen Worten um die Ecke. Ob sie noch im Dienst war, fragte ich mich. Ja, das war eine gute Szene, finde ich. Also ja, kann ich mir auch nur die Schulter klopfen. Ich muss es auch tun, um mich zu stärken. Du sagst ganz klar, das Podcasten, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Aber fürs Schreiben, da muss man sich immer noch weiter motivieren und so. Ist auch ja, nochmal eine härtere Arbeit, ganz klar. Und deshalb klopfe ich mir auch wieder auf die Schulter und sage das einfach ganz klar hier. Ja. Wow, was für ein Text, ja. Und vor allem diese Naturmetaphorik, die habe ich schon in mehreren Texten eingebaut, vor allem in diesem Pakistan-Text. Aber dass die Schönheit der Natur eigentlich stellvertretend steht für die menschliche Erregung und die erotisierenden Liebesblitze, die sich austauschen und übergehen vom einen zu dem anderen. So sind immer wieder Naturmetaphern im Spiel. Die Wolken, die vorbeiziehen. Und ja, also darauf kann man diese Texte analysieren, auch diesen Erdogan-Text aus Pakistan und ja, weitere Texte. Und vor allem für dieses Werk natürlich wird diese Metaphorik ja wichtig sein, wobei ich noch nicht mal weiß, Metapher ja, aber was ist überhaupt eine Allegorie, ist so auch ein Bild, der für einen Begriff steht, wie im Kommunismus oder Katrina, der Hurricane als Name. Ich weiß nicht, Allegorie ist bildhaft. Ja, wie der Teufel, der verkörpert das Böse, der steht für diesen Begriff. Oder irgendwie so ist die Allegorie. Aber ich muss mich da noch weiter bilden und genau in die Schriftstellerwerkstatt eindringen. Die Produktivstandards da setzen. Und ja, es ist bewegend, finde ich, mit dem Sozialismus, dass hier klar ist, irgendwie in Deutschland oder in einem so solchen Land, in dem das zu spielen scheint, hier ein Land wie Deutschland, da sterben zumindest die Leute nicht mehr an Unterernährung, wie früher in Russland. Oder natürlich auch noch etwas früher in Deutschland auch. Aber es ist trotzdem kein Sozialismus und das wird jetzt zum Ausdruck gebracht. Ja, wir wollten doch alle nur entspannt arbeiten und das geht nicht. Und die Regierung liefert uns das hier nicht und malt hier nur schön an ihre Diktatur mit den Begriffen von Marx und ja. Und grundsozialistisch ist ja aber dann trotzdem irgendwie dieser Gedanke, dass alle konsumieren müssen sogar. Also es herrscht jetzt zumindest kein Mangel mehr, kein materieller, keiner ist so verächtlich gemacht wie heute ja auch noch. Stand heute, wo ich hier podcaste, in dieser Realität, Leute einfach so an den Rand gedrängt werden und ihnen gesagt wird, du darfst nicht genug haben zum Essen, zum Heizen. Naja, in Deutschland reicht es fürs Nötigste, aber selbst da wird man ja so hart gegängelt durchs Arbeitsamt dann und das ist ganz klar die Funktion dieses Staates, der seine Bürger so erzieht, der setzt ihnen ja das Leben erst so vor, der setzt ihnen das auseinander, wie man zu leben hat und diese Nimbys, die gehen dann zur Arbeit, die haben ja noch einen Job, hier in den großen Ballungszentren, aber auch generell in Deutschland, auf dem Land auch, ja, hat man seinen Job und sagt sich, ja, jetzt wo ich das erarbeite, jeder soll doch fleißig sein und beitragen und es gibt aber diese faulen Säcke, die Arbeitslosen und deshalb muss die Regierung da anrücken und die gängeln und denen das Nötigste noch entziehen, dass sie frieren und sich fragen, wie soll ich mir dies und jenes leisten hier, ja, Geschenke für mein Kind zum Geburtstag oder was auch immer. Man kann sich nicht leisten, man muss einfach sparen und das wird hier so angetan, diese Gewalt. Aber wichtig zu verstehen, diese Gesellschaft, diese Leute, die diese Gewalt gutheißen gegen die Hartz-IV-Empfänger, sind ja auch wiederum nur so beherrscht und erst hervorgebracht von der Gesellschaft und werden so erzogen zu denken, dass das halt der Normalzustand ist und die normale Art und Weise, wie man zu leben hat. Und ja, richtig daran ist ja auch, arbeiten wird man auch noch eine Weile müssen. Das ist der Normalzustand, aber nicht in diesem egoistischen, in diesem puren Framework des Egoismus, wo wir selbst Herr unserer Lage sind und gesagt haben, du hast in der Hand. Aber gut. Lesen wir hier jetzt weiter. Dritte Szene, Klimaaktivistin. Ja, diese trübe Realität von heute will ich jetzt gar nicht mehr auch länger analysieren und so weiter. Das ist ja zu deprimierend. Und nehmen wir hier also wiederum Schwung auf. Die Aktivistis sind nun selbstverständlich aufgebracht und echauffieren sich, dass der Staat nach ein paar Jahren schon das Ziel der Klimasparsamkeit aufgibt und doch wieder zum hemmungslosen, zumindest aber umfangreichen Konsum aufrufen muss. Sie bilden eine Widerstandsfront. Uneinigkeit herrscht an der Frage, ob man einfach zurück will zur alten Klimadiktatur oder etwas Neues. Die alte war ja schon ganz in Ordnung. Leider wurde die wirtschaftliche Grundlage der Gesellschaft nicht wirklich angetastet und man produzierte weiter auf bekannte kapitalistische Weise. Aber das störte die Mehrheit nicht, da sie genug Einkommen hatten, um sich frei zu kaufen und das schlechte Klimagewissen abzulegen. Lisa, jetzt also eine Diskussion. Lisa, es geht jetzt einfach um die Restauration des alten Systems. Wir waren schon auf dem richtigen Weg. Wenn wir doch nur die Leute besser mitgenommen hätten. Lina, auf dem richtigen Weg? Also Lisa, ich muss deine heile Welt da ein bisschen stören. Wir waren nicht auf dem richtigen Weg, noch nicht mal hier in Deutschland. Für die globale Klimawende fehlte weiterhin jedes Konzept. Es war ein nationaler Alleingang, der zudem nichts an der Art zu wirtschaften veränderte. Und daran sind auch Parteien wie die Grünen schuld, die sich uneingeschränkt zur Marktwirtschaft bekennen. Lisa, also jetzt willst du mir die Schuld zuschustern? Ja, nur weil ich in die Politik gegangen bin und wenigstens versucht habe. Lina, in die Politik zu gehen muss nicht heißen, sich der nächstbesten machtgeilen Partei anzubiedern. Lisa, oh, du dumme Zicke! Du hattest einfach nicht die Eier, dich ins Rampenlicht zu stellen. Lina, du wolltest nur im Rampenlicht sein. Du hast wahrscheinlich gar keine anderen Ziele in der Bewegung. Lisa, was erlaubst du dir? Ich kämpfe fürs Klima. Bei diesen Worten lief Lisa hochrot an und schlug mit der Faust auf den Tisch. Sie machte sogar Anstalten aufzustehen und schien Lina am liebsten verprügeln zu wollen. Ihre Tischnachbarin legte ihr besänftigten die Hand auf Lisas angespannten Arm, der sich an der Stuhllehne festklammerte und sich in ihre Haltung fügte, die diejenige eine Raubkatze war, die ihre Beute ausgemacht fixiert hat und sich auf den großen Sprung vorbereitet. Lina, es tut mir leid, Lisa, ich war vielleicht unfair. Wir sind alle einfach mega enttäuscht. Wir hätten es kommen sehen müssen. Den Leuten ist einfach die Lust am Konsumieren vergangen und das wirkt sich irgendwann negativ aus. Vielen ist wohl ganz die Lust am Leben vergangen. Diese letzten Jahre, also ich selbst will nicht klagen, aber für Leute in meinem Bekanntenkreis war es eine sehr bedrückende Zeit. Viele sagten mir, es sei deprimierender und einschnürender gewesen als die große Corona-Diktatur anno 2023. Nicht die läppischen ersten Lockdowns also, sondern die volle Despotie, als die Zeta-Variante damals auftauchte. Ja, machen wir uns darauf gefasst. Die Zelda-Variante steht an. Gut. Janosch, also Lina, jetzt vergleichst du Äpfel mit Birnen. Corona war damals ein ganz anderes Thema. Das war ein Regierungsversagen. Die Leute wurden verunsichert durch die unklare medizinische Faktenlage. Die Regierung hat Nebelkerzen gezündet, um von der eigenen Planlosigkeit abzulenken. Lina, merkst du was? Genau das ist doch die letzten 5 Jahre auch passiert. Leute, wir müssen aufwachen. Nur weil sich das System schön verkleidet und sich Klimatokratie oder Klimaharmonie oder was für ein Bullshit sonst nennt, das ist doch trotzdem dasselbe in Grün, dasselbe System, das wir so vor dem sogenannten Revolutionsjahr 2034 noch so unerbittlich bekämpft, bestreikt, sabotiert haben. Was ist mit euch los? Merkt ihr gar nichts von eurer Umwelt, von den Mitmenschen? Euch muss doch aufgefallen sein, dass die Konsumunlust ein ernstes Problem ist. Nicht nur für die Wirtschaft, sondern in erster Linie für die Menschen. Und da möchte ich nur kurz eine Anmerkung anbringen. Stalin schrieb in seinen Schriften sowas davon in den 20er Jahren damals, dass man nicht diese bakchanalischen Feste feiern dürfe. Unter den Parteikadern ermahnte er sie also, ja, es gab da gewisse Vorkommnisse, bakchanalische Feste, Orgiengelage. Und das geht aber nicht, sagte Stalin. Wir tragen eine Verantwortung für die Entwicklung der großen Industrien, die Volksmassen setzen ihr Vertrauen in uns. Und da kann man, also da kann man nicht so gehen lassen. Und ja, das war damals vielleicht richtig, aber grundrichtig ist ja, wenn erstmal der Grundstock da ist an materiellen Gütern, dass wir uns alle auch diesen Orgien hingeben können, dann ist auch richtig, das zu tun. Und die Konsumdiktatur, ja, greift dieses Problem dann an. Jetzt sind wir so unlustig und da hätte Stalin dann, bräuchte es also in der heutigen Zeit einen Stalin, der uns anleitet zum richtigen Konsumieren und uns sagt, jetzt dürft ihr aber die bakchanalischen Feste feiern, liebe Leute. So zumindest in unseren hochentwickelten Ländern, ja. Da ist dann eher das eigentliche Problem, dass einem die Lust abhanden kommt. Nun aber weiter hier in Linas Rede. Konsum und Lust in erster Linie für die Menschen. Genau. Ja, ich habe es erst auch so gesehen. Ist doch super, wenn die Verkaufszahlen der meisten Konsumgüter runtergehen. Dann wird weniger produziert und es fallen weniger Klimagase an. Aber die Leute haben das aus purem Schuldgefühl getan. Sie haben eigentlich nur eine Weise des Konsumierens gegen die andere eingetauscht. Jetzt konsumierten wir eben das Maßhalten, den asketischen Verzicht und die Disziplin. Aber das geht so nicht ewig. Lisa, ja, es ist was Wahres dran, Lina. Keiner widerspricht dir. Aber es gab doch auch positive Seiten. Viele Leute haben angefangen zu meditieren, spazieren zu gehen. Lina, sie haben sich so nur ein reines Gewissen geschafft, ein kurzes Glücksgefühl, so wie früher nach dem Einkauf im Konsumtempel. Lisa, aber wenn du spazieren gehst im Wald und die frische Luft atmest, geht's dir doch wirklich besser, als wenn du im Kaufhaus von einer Boutique zur nächsten torkelst, um die innere Leere im Kapitalismus mit neuen Kleidern und Schuhen zu füllen. Lina, ja, stimmt schon, trotzdem ging alles viel zu schnell. Die Ideologie dieses Klimaparadigmas ist zu schnell eingeschlagen und hat die ganze Gesellschaft transformiert. Faisan. Interessanter Name hier eines anderen Aktivisten oder Aktivistin. Wir sollten jetzt zu einer Lösung kommen, Leute. Ja, wir haben Fehler gemacht, waren zu zahm und haben der Regierung vertraut, die einfach wieder mal versagt hat, so wie bei allen anderen Sachthemen der letzten Jahrzehnte auch. Aber was ist mit dem, was jetzt kommt? Das Konsumregime soll in den nächsten Wochen schon beschlossen werden. Wie stellen wir uns dazu? Organisieren wir Streiks? Fordern wir das Festhalten am alten System? Ja, kurz anmerken, das ist also jetzt der Übergang zwischen Klimadiktatur und Konsum. Um 2034, sagte Lina, da war erstmal die Revolution hin zum Klimaregime, das waren dann 5 Jahre. Also stehen wir jetzt ungefähr um 2039, 2040. Hier ist dieser Übergang und vorher hieß es, waren wir bei 2054. Da geht dann die Konsumdiktatur zu Ende. Das Konsumregime ist da dann schon am Bröckeln, also 15 Jahre später etwa. Aber jetzt sind wir in dieser Zeit, 5 Jahre nach der eigentlichen Klimarevolution. Festhalten am alten System? Lina, auf keinen Fall. Wir müssen uns jetzt zuerst Sorgen um die Menschen machen, nicht ums Klima. Lisa, ach ja, aber wie soll es Ihnen denn besser gehen, wenn Sie jetzt sogar gezwungen werden zu konsumieren? Lina, es ist zu Ihrem Besten. Wir alle trauen uns doch nicht mehr, sich was Schönes zu kaufen. Eine Handtasche aus was auch immer für edlem Material, natürlich kein Tierleder. Oder mal feiern gehen und die Sau rauslassen, lange Reisen machen. Alles muss klimaneutral sein. Und das war ja erstmal eine gute Idee damals, als wir anfingen. Aber heute müssen wir sehen, wie uns diese Idee angefangen hat zu beherrschen und uns noch das Leben vergällt. Die Geister, die ich rief. Lisa, also ich fühle mich weiterhin ganz gut und lebe gerne in diesem Land. Lina, du bist Bundestagsabgeordnete, das zählt nicht. Lisa, ach ja, hältst du mich für abgekoppelt vom Volk, du Populistin? Janosch, kein Grund für Beleidigung. Lina, das ist keine Beleidigung. Wir müssen auf das Volk hören. Ich nehme zumindest diese gewisse Stimmung wahr, dass die meisten ganz zufrieden wären mit dem neuen System, was da kommen soll. Und froh, einfach wegzukommen von dieser Klimamelange. Das war so unausgegoren. Und naja, Populist sein ist in der Lage angemessen, denke ich. Segeln wir auf der Welle der Masse. Gut, segeln wir dahin. Das war jetzt soweit von hier. Ja, segeln wir, liebe Leute. Und ich habe noch andere Texte. Muss mich kurz mal sammeln. Dieser Text war ja ganz gut, aber dieser eine Charakter, da noch Patrick hieß es, da war derjenige, der mit der Polizistin die Erfahrung macht. Aber mir schwebt da noch ein anderer Charakter vor. Ja, die Aktivisten sind auch ein wichtiger Teil hier, dieser Gesellschaft im Umbruch. Aber der eigentlich so faszinierende ist dieser Feldwebel oder wie auch immer ich ihn nenne. Er hat einen etwas martialischen Namen, will ich ihm geben, und er ist ein Bürohengst, der arbeitet als Informatiker an seiner eigenen Sache. Brutal ausgebeutet und unter Druck fühlt er sich immer nervös bei der Arbeit, schwitzt und weiß nicht, wie soll er mit dem Kunden reden, was soll er anfangen. Er ist so unter Druck. Er ist eigentlich wie ich bei der Arbeit auch, nur eigentlich noch hypernervöser und sensibler als ich. Und einfach nur so neurotisch diesem autoritären System ausgeliefert. Und er hat aber eine neue eigene Erfindung gemacht, programmiert. Und diese Erfindung ist es. Ja, was diese Erfindung ist, das bleibt dann lange Zeit auch im Unklaren, weil es mir selber vielleicht unklar ist. Aber es geht um einen Algorithmus, sagen wir mal. Er hat etwas programmiert, eine App, einen Algorithmus, was auch immer. Jedenfalls steckt darin ein gewisser Liebeszauber, ein gewisser Liebestrunk. Oder ja, vielleicht einfach nur ein Algorithmus, wie sich die Leute finden können, wie bei Tinder. Einen perfekteren Algorithmus, nicht so auf kapitalistische Profitmaximierung getrimmt. Und er hat das irgendwie gefunden, aber irgendwie privat bei der Arbeit neben seinem Job. Und jetzt, ja, er ist davon begeistert, kann man sagen. Aber privat mit seinen Liebeserfahrungen läuft es auch eher schlecht. Und er ist so, dass er ja schon mal Erfahrungen hatte in längerer zurückliegender Vergangenheit, aber die haben ihn eher enttäuscht. Und jetzt, zumindest seit mehreren Jahren, ist er ganz solo und verbeißt sich ganz in seine Arbeit. So, und das hat auch zu tun mit diesem Konsum und Liebe. Ist hier nur in einem anderen Dokument. Und ich lese nur kurz die Einleitung, das Vorwort, und dann kommen wir in eine interessante Szene mit diesem Charakter, den ich da gerade beschrieb. She loves me for what I bring to the table. Table, das war auch dieses Lied, das ich da schon mal spielte. In Folge 116 oder irgendwann so, ja. Ja, she loves me for what I bring to the table. Young and able heißt dieses Lied. Also, meine Arbeit wird belohnt und darum bin wiederum ich dankbar für die Belohnung, also der Arbeit. Aber ja, was ist diese Belohnung? Das ist pure Dialektik des Subjekts. Das Subjekt ist nicht einer, sondern alle. Alle. Jeder könnte es sein. Jeder ist es. Da draußen laufen jede Menge Masken rum, von denen jeder genauso weiß wie ich. Was gibt es da zu zweifeln? Ich lebe nicht in meiner esoterisch-solipsistischen Blase. Ich bin alle, wie jeder, ein in die Welt gesetzter Punkt. Und um uns alle weiterzuentwickeln, muss ich mich bilden auf die revolutionäre Umarbeitung im Politischen hinwirken. Die Arbeit ist es. Sie macht den Unterschied. Sie gibt mir Sicherheit, Verwegenheit, die ich im Studium nie hatte. Ich war kein Bürger und fühlte es. Der Bürger ist der Lohnabhängige, der selbstständig Tätige. Ja, es ist auch eine Erleichterung zu sehen, man wird geliebt für das, was man materiell aufzufahren imstande ist. Was Konsum vermittelt, die Stimmung des Deformiertseins von den äußeren Zwängen. Also Konsum und Liebe, dieses Werk, ist hier gemeint, aber egal. Ja. Ich bin nicht das besondere, wertvolle Ich, das mir zu sein der Liberalismus nahelegt. Ich bin ein Produktivkraftschöpfer. Jeden Morgen schöpfe ich aus der Kraft meines Armes die Arbeitsbefähigung, die mir meinen Lohn im System einbringt. Und vielleicht nicht nur wegen diesem Lohn, den ich heimbringe, werde ich geehrt und geliebt. Aber auch, und das ist unglaublich befreiend, nun weiß ich, wo ich stehe. Klar könnte ich in Zukunft auch abstürzen, krank werden, arbeitsunfähig. Aber immerhin habe ich der Geliebten mein Arbeitsvermögen gezeigt und ihr bekundet, dass sie mir wert ist, alles von meinem Potenzial in sie zu investieren und es ihr heimzubringen. Und somit wird sie gleichsam meine Sozialversicherung, die mich in Sicherheit wiegt, ob der treuenden Zukunft. Sie wird sich um mich kümmern, so wie reziprok ich es tat und immer gern tun würde. Gut, dass dieses Bring to the Table. Uff. jetzt aber steigen wir ein in die Diskussion. Hier ist also nun dieser Benjamin. Und er, oder Benno, sagen wir Benno. Und er bekommt jetzt Besuch von einem Vertreter des offiziellen Staates oder wem auch immer. Hören wir uns bitte kurz das an. Hombre, ich sag's Ihnen noch ein letztes Mal. Das Volk dürstet nach der uranischen Liebe. Jene edle, unübertroffene Liebe, die Platon in seinem Gastmahl von Pausanias beschreiben lässt. Nun, wie auch immer sie beschaffen sei, das juckt mich überhaupt nicht. Mein Job ist es nur, dem Volk, den proletarischen Massen also, den Zugang zu dieser erhabenen Wohltat der uranischen Liebe zu bahnen. Sie aber, mein lieber Herr Konstabler, Sie scheinen wie fixiert und verbissen darauf zu sein, das Volk in den niederen Sümpfen der neptunischen Liebe gefangen zu halten. Nichts anderes ist Ihr Betragen. Sie sagen, sei's drum, dem Volk soll's nicht besser gehen als mir. Wenn ich schon scheitere, dann bitte alle. Erzählen Sie mir ruhig von Ihren privaten Liebesleiden. Ja doch, ich ermunter Sie geradezu. Das kann nur eine klärende, erfrischende Wirkung haben. Konstabler. Denn dann werden Sie hoffentlich erkennen, oder ich könnte Ihnen dann aufzeigen, dass Ihre privaten Verstrickungen und Sehnsüchte auch nur der Spiegel der Träume des Volkes sind. Wir alle sind verstrickt und gefangen in den widersprüchlichen Illusionen, die uns die Dichter verkaufen. Ja, Sie sagen es, ich will Ihnen gern erzählen, aber zuerst will ich meine allgemeine Theorie der Liebe darlegen. Nun, die Liebe sollte nur dem zuteil werden, der sich ihrer würdig erweist, der nachweisen kann, ein besserer Mensch geworden zu sein. Und ich konnte dies immer nachweisen. Aber meine Nebenbuhler stachen mich aus, so bei der schönen Patricia, bei Malaya und wie sie alle hießen. All diese Weibsbilder bevorzugten dann doch einen Mann, der nur schöne Worte zu machen wusste, sich aber nicht wirklich weiterbildete im Schweiß der Liebe. Und so ist das mir ein fähiger und so ist aus mir ein fähiger Softwareentwickler geworden, eben weil ich so viel leiden und meine Erwartungen ein ums andere Mal wieder einpacken musste. Und diese Erfahrung möchte ich für jedermann zugänglich machen. Die Liebe darf nichts Einfaches sein, was uns zufliegt. Ah, jetzt sehe ich, woher der Wind weht. Sie fürchten, durch ihre ausgeklügelten Programme der Liebesfindung könnte es dem niederen Volk zu einfach gemacht werden. Sie meinen es letztlich nur gut mit ihm, indem sie ihm den Zugang zur zu einfachen Lust vorenthalten möchten. Ja, da ist was Wahres dran, denke ich. So, jetzt werden Sie vernünftig. Und all diese Jahre habe ich gewartet, habe ich Enttäuschung auf Enttäuschung getürmt. Seit meinem 16. Lebensjahr, als ich diese feuerheiße Klassenkameradin anschmachtete. Martha. Nun ja, sie war definitiv über meinem Niveau. Später kam ich zu bitteren Einschätzungen betreffs meines wirklichen körperlichen Marktwerts. Aber auch dann ließ ich nicht locker, suchte mir andere Ziele. Bis etwa vor 4 Jahren, als mich die Einfallslosigkeit und Wüstheit eines weiblichen Geschöpfs derart verletzte, dass ich keine weitere Minute mit der Suche nach Liebe verschwenden wollte. Seitdem arbeite ich an meinen Programmen und bin jeden freien Tag damit beschäftigt, sie besser zu machen. Jetzt kommen Sie von der Behörde der sogenannten Liebesrevolution und wollen, dass ich sie freigebe und zum gemeinhin verbreiteten Kulturschatz mache? Nein, das geht nicht. Diese Programme sind mein eigenstes, mein innerstes Substrat, mein Ersatz für die nicht erfolgten sexuellen Annäherungen und Streicheleinheiten. Gut. Etwas absurd. Aber ein ganz guter Seelenstriptease, das ist gleichsam ja, eine analytische Therapie hier für Constable, der konfrontiert ist mit dem Vertreter des sozialistischen Liebesstaats. Aber mein lieber Herr Constable, wir werden schon eine Lösung finden. Ich sehe, dass bei Ihnen das Zuckerbrot eher das Zuckerbrot als die Peitsche angebracht ist. So werde ich also nächstes Mal wiederkehren, um Sie endgültig zu überzeugen, die Mittel der Lust des Volkes freizugeben und somit alle glücklich zu machen. Zuerst aber müssen wir, wie ich sehe, Sie selbst glücklich machen. Kommen Sie mir nicht mit Prostituierten. Oh nein, wie können Sie daran denken? Ich werde mit einer erlesenen Frau wiederkehren, die all ihre intimen Feinheiten des Geistes und Gelüste des Intellekts aufspürt und sie an jeder Stelle des Körpers und Geistes glücklich machen und vor Wonne winseln oder wie ein Baby weinen lassen wird. Bis dahin. Und damit nahm der Mann im Anzug seinen Hut und entbot einen letzten Handgruß, bevor er aus Bennos spartanischem Büro verschwand. Sagen Sie mal, bringen Sie es eigentlich noch fertig, sich im Spiegel anzuschauen? Warum? Nur so, ich hatte da meine Zweifel. Also, ich muss schon bitten. Was? Um was bitten Sie, Mann? Seien Sie aufrichtig, stehen Sie Ihren Mann, aber jammern Sie mich bitte nicht voll, ich habe Besseres zu tun. Um nichts? Oder doch? Um ein bisschen Anstand? Ich kenne Sie nicht. Sie kommen hier herein und stellen Ansprüche, beleidigen mich. Na und? So läuft's nun mal. Wer hat, dem wird gegeben. Wer die Eier hat, blöde Sprüche auszuteilen, dem wird alles zu Füßen liegen. So, so, das ist keine Philosophie für mich. Natürlich nicht, Sie haben ja keine Eier, wie ich sehe. Er deutete an Benjamins Körper herab, der, wie er entsetzt feststellte, splitternackt war. Erregt wachte er auf. Nur ein Traum. Nun gut. Er stürzte ins Badezimmer und schaute sein Gesicht an. Dasselbe alte Gesicht mit dem mürrischen Ausdruck, der einfach nicht wegging. Schon im Studium hat er seine Physiognomie wegen dieser Eigenschaft verflucht. Er wischte sich mit einem Waschlappen über Gesicht, Hals und Brust. Was war das für ein Albtraum gewesen? Langsam entglitten die Konturen der demütigenden Traumszene seinem Bewusstsein. Er dachte an den Vortag und das im Büro vorgefallen. Seine Miene verfinsterte sich. Nein, das konnte er sich nicht gefallen lassen. Dieser eingebildete Mann vom Ministerium oder Departement Revolutionseifer, wie er selbst gesagt hatte, wollte ihm seine Programme stehlen, seine mühevoll erarbeitete Software, das Produkt von Jahren unnachgiebiger Arbeit, entbehrungsreicher Tage und Nächte, vernachlässigter Freundschaften, von den Liebschaften ganz zu schweigen. Nein, auf keinen Fall würde er es so verramschen lassen. Das Volk dürstet nach der wahren, der analytischen Liebe. Sie bräuchten Selbstvergewisserung, oder nein, der Mann vom Ministerium hatte gesagt, Sie brauchen die Versicherung, mit der Wahl Ihres Liebhabers richtig zu liegen. Das soll Ihr Programm leisten und so alle Menschen glücklich und neidlos auf das Liebesglück ihrer Nachbarn zu machen. In der Tat wusste Benjamin, dass seine Software diesen Anspruch erfüllen konnte. Sie war variabel einsetzbar und schien geeignet, Sachverhalte zu beleuchten, die bislang noch nicht mal als beleuchtungswürdig eingestuft worden waren. Ja, gewisse Konvergenzen und Kongruenzen konnten durch sie bewiesen werden, und diese Termini auf die Liebespaarungen und das Sexualverhalten des Menschen anzuwenden, war nur noch ein kleiner Kniff, keine langwierige Weiterentwicklung. Er stellte sich vor, wie er im Ministerium beglückwünscht würde zu seiner Arbeit, wie er vielleicht noch monatelang dort an Verbesserungen feilen und seinen eigenen Mitarbeiterstab aus hochmotivierten Uni-Absolventen zugeteilt bekäme oder wie ihm verführerische Sekretärinnen das Leben erleichterten, indem sie ständig Kaffee und Gebäck brächten. Und falls man so weit zu gehen bereit war, aber das war er nicht, so wahr ihm Gott helfe, auch seine Sexualität während oder nach der Arbeitszeit gut auslasten könnten, ihm etwa Blowjobs zuteil werden ließen unter dem Schreibtisch, während er so tat, als sei er in Berechnungen vertieft. Er würde sich einen extra dafür geeigneten Schreibtisch anfertigen lassen, der im besten Gedenken an Bill Clintons größte Schmutztaten es einer Flötenspielerin unter dem Tisch erlauben würde, unbemerkt von Dritten, die etwa das Büro betreten, ihr Werk zu verrichten und langsam aber sicher seinen Penis aus der engen Hülle der Unterhose befreit, ihn zärtlich mit den Fingern umspielend und die Beschaffenheit der Haut mit ersten Küssen und Zungenschlägen erprobend. »Aber halt!« so schrie Benjamin laut auf und erschrak angesichts des verzerrten Gesichtsausdrucks, den er im Spiegel war. Was dachte er da? Nein, er wollte sich den Fängen dieser Gesellschaft nicht ausliefern und jetzt erst recht nicht, wo sie ihn derart zu umgarnen versuchte, weil sie etwas gern hätte, was er geschaffen hatte und nun sein rechtmäßiges Eigen nannte. Er würde fliehen, beschloss er mit einem Ruck. Jawohl, das war die beste Entscheidung. Heroisch, abenteuerlich verwegen, so wie er immer hatte sein wollen, ohne dass sich die Gelegenheit geboten hatte. Sein Wissen durfte um keinen Preis der Welt in die frevelhaften Hände der Volksmassen fallen. Was er mit Hilfe seiner Simulationen errechnet hatte, war mehr als ein Einzelner verstehen und vertragen konnte. Doch er musste es für sich behalten, und selbst wenn ihn das Gewicht dieser Einsichten erdrücken sollte. Wenigstens dieses eine Mal hatte er eine Entscheidung getroffen, die er einhalten würde. Schnell packte er einen rudimentären Reisekoffer, sammelte seine Unterlagen und Laptops ein, überlegte, ob es nötig wäre, all seine restlichen Festplatten und Speichersticks zu zerstören, dachte dann aber, dass die eingerichtete Verschlüsselung stets den neuesten Standards entsprach und er da recht beruhigt die Speichermedien zurücklassen könne, da es nicht möglich wäre, selbst für den bestausgerüstetsten Geheimdienst nicht etwas aus ihm herauszuholen. Nun, die nächste Unterredung. Benjamin Constable am Apparat. Ja, Herr Constable, wir wollen die App noch heute Abend. Das Parteikomitee ist ganz versessen darauf, nachdem ich Ihnen die von den Möglichkeiten erzählte. Nun, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Die Codes sind im Büro und da werde ich jetzt sicher nicht allein wegen Ihnen hinfahren. Sie müssen es machen, Mann. Alle zählen auf Sie. Die Leute sind angeschlagen, aber diese Nachricht könnte Sie moralisch aufrichten. Wir können uns selbst und dann die Volksmassen aufrichten. Die Politbüromitglieder träumen schon, wie man die entfremdeten Ehepaare wieder zusammenführen, den suchenden Singles wieder Mut machen kann. Ja, aber es wird einiges an Zeit kosten. Ich schlage vor, ich rufe Sie in einer Stunde nochmal an. Dann sehe ich, wie weit ich bin. Ins Büro ist es ein langer Weg und dann muss ich die App erst aufsetzen, in Betrieb nehmen und so weiter. Es könnte eine lange Nacht werden. Aber wenn Sie sagen, es muss sein, dann mache ich es. Na also, Constable, Sie nehmen ja langsam Vernunft an. Machen Sie Ihre Arbeit, ich melde mich wieder. Bis dann. Constable legt auf und schnauft erleichtert. Er hatte Aufschub gewonnen, aber war wild entschlossen, noch in derselben Nacht zu fliehen. Sein ganzes Arbeitsleben rann an ihm vorbei. Die Anfänge, sein missmutiger erster Chef, der sich bald daraufhin umgebracht hatte, seine imaginäre Liebe für Carina, die Kollegin, die ihn im zweiten Jahr in ein neues Projekt und in die Liebe einarbeitete, ihn dann aber bald fallen ließ. Alles vorbei, alles, was er gelernt und versucht hatte, musste er nun mitnehmen und aufbrechen. Constable raste auf der leeren Straße Richtung Beutzenburg. Er konnte nicht mehr denken. Einfach nein, einfach, das kann nicht sein, dachte er mehrmals und ließ den Kopf sinken, bevor er ihn wieder auf die Fahrbahn lenken musste. Nein, schrie Constable auf, als er im Auto saß. Jetzt hatte er vergessen, seine Tagebücher zu zerstören. Die lagen dort oben in der Wohnung ungesichert, da handschriftlich verfasst, woraufhin er als lohnmäßiger Maschinenarbeiter viel Wert legte. Diese Schweine werden sicher alles aus mir rausanalysieren, meine unglücklichen Liebesversuche psychologisch deuten und breit auswälzen, dachte er. Aber egal, er musste jetzt sofort fortkommen. Er ließ den Motor an und steuerte seinen Wagen durch die nächtlichen Straßen. Wohin? Das wusste er nicht. Nur raus aus diesem Land, am besten auch runter von diesem Kontinent. Mittlerweile überlegte er, ging es gar nicht mehr darum, die uranische Liebe für sich allein zu haben um sie zu genießen oder auf sich und sein Leben anzuwenden, sondern sie durfte einfach nicht in falsche Hände fallen. Er war überzeugt, dass die Katastrophe drohe, wenn das Volk in seinem gegenwärtigen degenerierten Zustand diese höchste Ausformung der Liebestollheit zugemessen bekam. Gut, ich glaube, damit können wir es belassen, liebes Volk. Ja, das muss ich euch auch hier ins Ohr sagen. Ich glaube, es würde auch zu einer wirklichen Katastrophe führen. Hier sollte ich euch noch mehr meine Ausführung zuteilen. In eurem gegenwärtigen Zustand, glaube ich, vertragt ihr auch nicht viel mehr. Das war es soweit von Constabler. Es gibt noch andere Texte, vor allem über Emmanuel Macron und die politischen Verwicklungen in Bezug, was Scholz und Macron ausbaldowern, wie sie die Ukraine unterstützen, aufrüsten, hochrüsten und in Stellung bringen, in Anschlag bringen. Aber wir können hier, glaube ich, zu nichts mehr kommen. Ich bin wirklich geschafft, erledigt und muss euch das sagen. Ja, ich hoffe, es hat mir heute wehgetan. Mein Schmerz ist ein bisschen übergegangen von mir auf euch. Ich mache jetzt vielleicht gleich einen Corona-Test. Ja, aber dieses Corona-Thema, ich sage es auch ganz gleich, will Corona auf die leichte Schulter nehmen. Und ist mir egal. Am liebsten mache ich gar keinen. Ich widersetze mich der Volksdisziplin und der Gesundheit und dieses Regime, das jetzt ansteht, das Zeta-Regime. da, wie auch immer. Ich wehre mich, solange es noch geht. Ja, genießt die letzten freien Tage noch, liebe Leute. Es ist ja in der Tat jetzt die Corona-Herrschaft ein bisschen zurückgefahren worden dieses Jahr. Und wir werden sehen, wie lange das anhält, dieser vorläufige Rückzug der reaktionären Volksmassen, die aufgehetzt und aufgewiegelt werden gegen die sogenannten Ungesunden, die Bürger, die sich der Gesundheit widersetzen, die wieder borstig und widerwillig sind und sagen, ich will einfach krank werden, ich will krank. So wie ich hier, ja. Und ich sag's euch, ich will das auch so lang wie möglich noch krank bleiben und euch das immer weiter entgegenfeuern. Mein Schmutz, meine Viren und meinen ganzen gesammelten Unrat. Ja. Leider ist die Ansteckung nicht möglich übers Internet. Aber wenn es ginge, dann würde ich euch meine Viren und auch sonstige schmutzige Ausflüsse mitschicken. Und mit diesen Worten sage ich euch, haut rein, wie Stefan immer sagte im Aufwand-Podcast. Genau, haut rein, scheffelt rein. Damit Schluss, aus, Ende und nicht in die falschen Hände gehen. Ja, liebe Leute, bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Tischlein. Deck mich, deck mich. Deck mich.